Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 6. April 2026. Willkommen zur 346. Osterfolge. Nein, nicht, das ist nicht die erste Osterfolge wahrscheinlich.
Zumindest im Jahr 2026.
Genau. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute drei Themen. Versorgungsmangel der Seeleute am Golf, die hängen da fest. Schließung der Schweizer Privatbank MBR durch die FINMA und Vietnam will seinen Aktienmarkt stützen. Nutze ich gleich mal, um ein bisschen auf Vietnam zu gucken. Zu unseren allgemeinen Hinweisen, die wir heute auch wieder schnell abhandeln können. Wir haben bei der Foreign Times zwei Podcasts im Premium-Feed, Alexander Clarkson und Jörg Lau. Einmal Iran im Allgemeinen und westliche Wertegemeinschaft im Allgemeinen und wie Deutschland darauf reagieren sollte. Und wir haben bei auslandsbericht.de endlich den Newsletter zur Ukraine im Sinne des Iran-Krieges, wo ich auch ein, zwei Sachen abwarten wollte, ehe ich das raushaue, wo ich aber tatsächlich sagen muss, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass dieses Narrativ der Russe gewinnt und hat große Vorteile, mir nicht so ganz gepasst hat, weil ich das nicht gesehen habe. Und jetzt haben wir es noch mal kurz untersucht und ich bleibe dabei. Ich sehe da eher mehr Vorteile für die Ukraine als Nachteile. Allerdings heißt es nicht, dass dadurch irgendwas einfach ist oder dass die Lage besser wird, sondern es ist halt nur nicht so, dass man per se einfach immer alles ins Negative reindeuten sollte. So, und in dem Sinne, www.mikroökonom.de ist dann hier unser Wirtschaftspodcast, den ihr hört, den man auf der Website als Premium-Abo abschließen kann. www.foreigntimes.de ist unser außenpolitischer Podcast, den man dort als Abo abschließen kann. Auslandsbericht.de, der Newsletter, der außenpolitische. Einmal im Monat kommt dort etwas von mir, etwas Größeres, und der ist auch bezahlpflichtig. Zusammenbinden kann man das auf Steady, einmal die Podcasts und einmal die Podcast plus Newsletter. Und dann kostenlos, aber auch nicht sehr oft, mikronews.de, unser hiesiger Newsletter. Und das alles wird möglich durch euch, durch eure Premium-Abos, Spenden, Daueraufträge, Zuspruch in den sozialen Netzwerken und Ähnliches. Dafür immer vielen Dank. Auf Reddit haben wir ja dann auch mal den letzten Beitrag genommen, der da explodiert ist und ihn in der letzten Sendung verarbeitet. Also wir gucken uns das auch wirklich alles an. Und heute haben wir auch den Versorgungsmangel der Seeleute drin. Den haben wir auf Blue Sky als indirekten Hörerinnen-Hinweis bekommen. Also wenn ihr uns schreibt oder hinweist, wir gucken es uns an und gegebenenfalls sprechen wir dann auch darüber. Wenn ihr uns direkt erreichen möchtet, dann könnt ihr das tun, mh@mikroökonom.de, das ist die E-Mail-Adresse, oder ihr findet uns auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Und in dem Sinne, worüber reden wir denn heute nicht, Jens?
Ich will nicht über den Osterhasen reden.
So schlecht war er dieses Jahr.
Nein. Nee, meine Kinder sind mit Schokolade überhäuft, so wie immer. Ich habe heute unsere Nachbarin getroffen, die ganz fröhlich trällerte: Ich gehe jetzt zum Osterbrunch, ich bin nochmal eingeladen. Habe ich schon festgestellt, eigentlich müsste die Fastenzeit eher nach Ostern geben, statt vor Ostern. Weil Ostern irgendwie auch so ein, also zumindest bei uns hier, irgendwie so ein Familienvöllerei-Ding ist tatsächlich, ja.
Wie war das nochmal mit der Fastenzeit für die Christen? Wann ist das?
Ja, zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag.
Also, ja gut, und dann wird halt reingehauen, ne?
Genau.
Gut, haben wir das auch noch kurz aufgeklärt. Ich will nicht über Urlaubsreisen reden, weil ich da in letzter Zeit öfter mal gehört habe, wie verzweifelt die Leute an den Sommer denken. Weil man weiß ja nicht, ob da genug Benzin für die Reise da ist, mhm, oder genug Sprit oder ob man dann vielleicht festhängt im Urlaubsland, weil man da nicht mehr wegkommt. Der Asiate hat ja keinen Sprit, haben wir jetzt alle mehrfach gehört, kein Kerosin. Deswegen für immer mehr Leute ein Thema, wir werden da heute nicht drüber reden, sondern wir reden über den Versorgungsmangel der Seeleute am Golf. Damit fangen wir heute an. Also wir machen ja hier so bei unseren Themen, auch wenn wir Mikroökonomen heißen, ist es ja immer so ein bisschen abstrakt, ne? Also wir gehen da zwar bei so diversen Themen schon durchaus in die Tiefe, aber es ist so abstrakt, Finanzmarkt, Politik. Menschen betrifft es zwar, aber die kommen ja nie so direkt vor. Deswegen ist es immer nicht ganz schlecht, wenn ihr uns erstens mal kurz darauf hinweist, dass wir ab und zu mal erwähnen, dass natürlich auch Menschen davon betroffen sind, von dem, was wir hier besprechen und das immer nicht untergehen sollte. Und in dem Falle hier war es auch ein sehr guter Hinweis darauf, dass natürlich nebst all der ganzen Geopolitik, die uns ja ausführlich beschäftigt und die Börsen und der Ölpreis und der Gaspreis und wer ist jetzt wie mit welchem Rohstoff versorgt oder nicht, gibt es ja sogar ganz akut, wenn da 2000, also ich habe zwei Zahlen, ne? Da hängen 2000 bis 3200 Schiffe fest und auf diesen Schiffen sind 20.000 Seeleute und die leben da jetzt auf den Schiffen. Sie kommen nicht raus, sie können sich im Grunde nicht wirklich vor und zurück bewegen, also rausfahren können sie auf alle Fälle nicht, sondern die sind da jetzt. Und jetzt ist es so, dass sich andeutet oder dass Iran durch diverse Aktionen angedeutet hat, die nächste Eskalationsstufe könnte dann auch sein, dass man sehr gezielt auf die Tanker unter diesen Schiffen losgeht. Also es sind natürlich nicht alles Tanker, manche machen ja auch Medikamente, Obst, alles Mögliche, ne? Und dass man da auf die losgehen könnte, wenn das weiter eskaliert, also dann quasi auch sehr gezielt die Rohstoffe auf See angeht. So, und dahinter steht natürlich dann auch wiederum, dass da Menschen auf diesen Schiffen sind, die ja mit der Sache an sich erstmal nicht viel zu tun haben, außer dass sie arbeiten, ne? Also es gibt sehr viele Inder, Leute aus den Philippinen, Pakistan und die arbeiten da, Chinesen auch und so weiter. Also da würde man jetzt nicht unbedingt sagen, das sind Leute, die da direkt involviert sind in diesen Angriff. Ja, also wenn man schon aus der Propagandaperspektive des Irans betrachten möchte, der ja immer sagt, wir gehen auf die Schiffe los, die da von den bösen, bösen USA und Israel kommen und dem bösen UAE und dem und so weiter. Ne? Also 20.000 Seeleute sitzen da fest und denen wird so langsam die Versorgung knapp. Also Trinkwasser wird knapp, weil das ist ja irgendwann mal aufgebraucht und Essen wird auch knapp. Die sitzen da halt.
Du kommst ja von diesen Hochhäusern auch nicht runter, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie einen beliebigen Hafen ansteuern könnten, die es da wahrscheinlich eh nicht so wirklich viel gibt.
Nee.
Sondern das wird ja wahrscheinlich eh nicht über Flugzeuge sein, dass das kostet, wenn die im Hafen andocken.
Naja, das Problem ist ja, dass die Häfen ja ohnehin überfüllt sind, ne?
Ja.
Und dann irgendwie da so, kennt ihr diese Spiele, diese Handyspiele hätte ich jetzt fast gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, diese Spiele auf eurem Telefon, wo du dann so Autos rumschieben kannst aus dem Parkplatz raus.
So raus,
dann fährt der weg, also wieder eine Lücke, kannst ein anderes Auto hin und her schieben. Mhm. Also so ungefähr stelle ich mir das da vor mit den Schiffen, wenn man die da alle wirklich durch diese Häfen durchlenken wollen würde. Es ist so, dass es Versorgungsschiffe gibt, da kommen wir gleich noch drauf, aber man kann ja nicht einfach die Crew runternehmen und das Schiff da einfach so ankern lassen, so alleine. Kommen wir aber auch gleich noch dazu. Es ist halt so, denen geht gerade Essen aus, denen geht's Trinkwasser aus und derweil sehen wir dann schöne Bilder aus Dubai, wie Influencer Werbegeschenke bekommen, also so kleine Geschenkkörbe, weil sie irgendwie nett zu Dubai geredet haben und dann sich bedanken und ach mein Gott, sowas habe ich ja noch nie erlebt, dass mich jemand so wertschätzt, dass er mir einfach so einen Korb vor die Tür stellt. Guck mal hier, ich lese euch mal vor, was du bei mir geschrieben hast. Also so in der Art. Das ist wirklich, wirklich echt der Hammer. Dass sowas nicht dazu führt, dass die Leute sagen, was für ein Idiot und den wegmache. Ja, da gibt es ja leider auch noch sehr viele. So, und während die also Werbegeschenke erhalten und ähnliches und wertgeschätzt werden und sich freuen, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sich die Golfstaaten irgendwie mal darum kümmern, wie man eine Lösung für die Seeleute da ersinnt, die ja auch die Güter dieser Golfstaaten durch die Gegend schippern. Dann hat er gesagt, ja klar, gibt es ja einen Schiffsbesitzer, der muss sich drum kümmern. Naja, der hat vielleicht auch andere Interessen als gerade die Leute. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt die Branche, die dafür bekannt ist, besonders menschenfreundlich zu sein. Ne? Naja, und was machen die Seeleute halt, wenn das Essen knapp wird? Die fangen halt an zu fischen. Ne? Das ist immer das Erste. Also da fischen sie halt und dann gibt es ab und zu mal einen Fisch und dann essen sie den. Und um Wasser zu sparen, wird das Kondenswasser von den Klimaanlagen aufgenommen und damit wird dann halt die Kleidung gewaschen und dann hat man automatisch mehr Trinkwasser. Ja, so zum Duschen nehmen die das wohl auch vereinzelt. Ich will jetzt nicht sagen, jeder. Es gibt da Bilder und Videos auf Insta, wo das Leute tun. Mhm. Und es gibt Gewerkschaften, die bestätigen, dass die Lage so ist, dass es immer schlimmer wird. Diese Gewerkschaften, das fand ich auch ganz interessant, Seefahrergewerkschaft, gibt so eine internationale Organisation, die stellt unter anderem den Leuten Telefonate mit Psychologen zur Verfügung, weil die natürlich auch psychologisch unter Druck stehen. Mhm. Aber das will natürlich auch nicht jeder, ne? Das ist ja auch eine kulturelle Frage manchmal, ne? Also als Mann tust du dich dann vielleicht auch nochmal schwerer und so weiter. Also es ist dann auch ein bisschen schwierig, so an die Leute ranzukommen. Ich war erstaunt, dass es erst 1000 Beschwerden gibt von den Seefahrern bei den Gewerkschaften. Also da hätte man mehr erwartet und davon sind natürlich auch nicht alles so hochprekäre Sachen, sondern da ist dann halt so Sache dabei, wie ist es jetzt mit dem Geld, kriege ich eine Zulage und so weiter. Ne? Also da sind so verschiedene Stufen auch drin und es liegt halt immer auch dran, für wen du arbeitest, wie prekär deine eigene Lage ist. Die Reedereien bekommen es nicht hin, die Crews auszutauschen und die Begründung finde ich interessant, weil die haben einfach gesagt, die Kosten seien so hoch, dafür die Crew auszutauschen. Man wisse ja, dass die Flugkosten so hoch sind, das sieht ja jeder. So, jetzt beschäftige ich mich ja unter anderem mit Flugkosten Richtung Asien und kann festhalten, dass gerade nach Dubai oder so zu kommen erstaunlich günstig ist. Also da gibt es auch Bilder von leeren Fliegern und so weiter. Und natürlich hast du ein gewisses Risiko, dass du, naja, also abgeschossen wurde ja noch keiner, muss man ja dazu sagen, ne? Aber dass du vielleicht dann nicht ankommst. Also gibt es ja Vorfälle, wo dann Flieger, die von London gekommen sind, kurz vor Dubai waren und dann einfach wieder zurückfliegen mussten. Als es einen Angriff gab, ich glaube, das gab es aber auch nur einmal. Also eigentlich, so der Flugverkehr ist erstaunlich intakt. Man könnte auch, das ist eine sichere Route, die Leute Richtung Oman fliegen, das ist jetzt auch nicht so teuer. Also es ist einfach Blödsinn, was die erzählen. Also die Flugkosten sind nicht das Problem. Was die Probleme sind, sind die Personalkosten. Weil keiner hat natürlich Bock, auf so ein Schiff zu gehen. Und die Chinesen haben jetzt schlichtweg die Gehälter verdoppelt, um Leute ranzuziehen. Und ich denke mal, eine Verdopplung wird auch nicht in jedem Fall reichen. Ne? Und dann wird sich der ein oder andere Reeder schon schwer tun. Gerade dann, wenn er jetzt ohnehin nicht so sehr im Sozialen gebettet ist, dann ist ihm das alles zu teuer und er lässt einfach die Leute da drauf sitzen. Mhm. Wenn überhaupt Kosten, dann würde ich sagen eher die Personalkosten. So, die Nahrungsmittelversorgung ist, wie erwähnt, ebenfalls eher schlecht als recht. Während wir wieder hier UAE, ne, da sehen wir dann so Videos, wo der zuständige Minister zufälligerweise mit mehreren professionellen Kameras im Bunde in einen Supermarkt reinspaziert und mal prüft, warum dort die Preise so sind, wie sie sind. Und zufälligerweise taucht auch ein älteres Mütterchen auf, das dann, oh, diesen Preis zahle ich nicht, das ist ja fürchterlich. Also wie kann man denn nur, das ist doch Abzocke. Und dann prüft der Minister den Preis und dann, naja, also das ist natürlich hoch, aber ist ja schon okay. Der Typ hat auch passenderweise sofort die Preisliste, wie was zustande kommt, bereit. Ja, so fettes Buch und der Preis war dann wohl in Ordnung und das Mütterchen kriegt natürlich trotzdem noch einen Rabatt und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei den Versorgungsschiffen ist, die Nahrung gegebenenfalls auf so ein Schiff bringen können. Die haben folgende Probleme. Keiner hat so richtig Lust, das zu tun, weil da wird ja geschossen. Du hast also ständig, und das hast du auch als Seefahrer, ständig irgendwie so eine Drohne um dich rum und du weißt jetzt nicht, von wem ist die, ja? Oder knallt die jetzt in mich rein oder schießt die jetzt auf mich los oder so. Also eine hohe Stresssituation. Ungefähr wie im Libanon, wo ja auch seit 7. Oktober 2023 auch ständig irgendwelche Drohnen und Kämpfe. Er war ja auch vorher schon. Aber ne, also du hast einen hohen Stresslevel da und keiner hat so richtig Bock, das zu tun. Deswegen gibt es Versorgungsschiffe. Super hohe Kosten, ne, irgendwie Mangos $32 das Kilo, Orangen $15 fürs Kilo. Also höhere Preise als üblich, wesentlich höhere Preise als üblich und eher schleppend die Versorgung. Das heißt also, man kommt irgendwie ran, muss dann viel bezahlen. Nun verdienen nicht alle Seeleute gut, muss man dazu sagen. Ja, also das gibt da Leute, die verdienen da irgendwie $2000 im Monat. Oder sogar noch weniger, je nachdem, was sie tun. Aber es gibt auch Kapitäne, die kriegen irgendwie ja, um die 10. Die kriegen jetzt bei doppelten Preisen oder höher von den Chinesen dann irgendwie auch mal 26.000 oder so. Gibt's alles, aber es gibt halt auch diese Billiggeschichten. Und die tun sich dann natürlich schwer, dann einfach da Nahrungsmittel da reinzukaufen. Und dann ist auch immer die Frage, wer es bezahlt. Ne? Also zahlt das dann die Reederei oder müssen die Mitarbeiter das vorstrecken? Ne? Anführungszeichen vorstrecken. Mm. Und dann streitest du dich hinten dran rum, wer bezahlt's denn? Ne? Ist ja auch eine Katastrophe. Also das ist alles nicht sonderlich gut organisiert und da kümmert man sich nicht. Und da guckt die Öffentlichkeit auch nicht wirklich groß hin. Es gibt kleinere Berichte drüber, da lehnen wir uns auch an. Auch Wall Street Journal hat mal hingeguckt, aber es ist nicht wirklich groß und es ist nicht wirklich präsent. Zu all dem Scheiß obendrauf gibt es natürlich noch Streit. Und zwar zwischen den Schiffen und den Reedereien. Weil es gibt dann einfach Reeder, ja, die sagen, so Leute, ihr fahrt jetzt da durch.
Das ist ein Befehl.
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir wollen, dass ihr jetzt da durchfahrt. Ist so ein Risiko, aber wird schon nichts passieren. Wir sind fest an eurer Seite. Dann gibt es dann halt den Streit und dann sagen die Kapitäne, nee, machen wir nicht. Und das erklärt dann auch, warum es immer wieder so Berichte gibt, warum Schiffe so anfangen, darüber zu fahren. Dann gehen die Iraner her und sagen, pass auf, Leute, wenn ihr weiterfahrt, schießen wir. Und dann gibt es vielleicht auch mal einen Schuss vom Bug oder so, ne? Aber geht mal zurück da. Und dann fahren die wieder zurück. Und die sind halt, die haben halt diesen Druck aus, wir wollen ja eigentlich selber hier raus. Das ist alles scheiß Situation, das Essen geht zur Neige, was weiß ich. Und dann der Reeder, ja, nun fahrt doch endlich. Das sind natürlich so richtige Sklavenzustände, will ich jetzt auch nicht sagen, aber das sind Aushandlungsprozesse härterer Natur. Also da musst du dann als Captain auch wirklich standhaft sein und sagen, nö, macht der Trump mit seinen Versicherungsangeboten, er hat jetzt von 20 Milliarden auf 40 Milliarden erhöht, auch wenn überhaupt nicht klar ist, wie das funktionieren soll, aber ja, und ob der Trump zahlt. Also das wäre ja der Letzte, dem ich vertraue, der mir irgendwie Geld
auf jeden verweist. Fall,
ja. Also das ist, ja. Aber man sieht, das sind Individualentscheidungen eines Kapitäns und seiner Crew dann in dem Fall, wie weit sie da gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Berichte von fehlender Bezahlung, ja, wo man dann auch sagen kann, ja, warum wird denn nicht gezahlt? Ja, das Schiff ist ja noch nicht da, ne? So und so weiter. Und dann wird halt auch Streit, dann gehen wieder die Gewerkschaften da rein. Und dann gibt es natürlich auch diese Geschichten, also entweder fahrt ihr, oder er kriegt gar kein Geld. Ne? Also da wird so richtig auch Druck aufgebaut und gegenseitig gepusht. Ich würde sagen, wir können es an der Stelle auch dabei belassen. Das ist so die Informationen, die man darüber hat. Ich würde wirklich dafür plädieren, dass das öfter mal besprochen wird, weil das ist natürlich wirklich nochmal so ein Hinweis, wie auch mit Arbeitern umgegangen wird. Ne? Also wir haben ja auch so ein paar Hinweise, wie es in Dubai gerade aussieht mit den Arbeitern. Dann sagen die halt, ja, 30% Kürzung, Gehälter werden später ausgezahlt und so weiter. Also da geht schon einigen Leuten an den Kragen und manche werden gut behandelt, andere halt nicht. Aber man weiß, dass Dubai grundsätzlich nie ein gutes Pflaster war. Und was halt nicht der Fall ist, ist, dass, wenn Gehälter gekürzt werden, Mieten gekürzt werden. Die Mieten müssen immer bezahlt werden.
Ja, allerdings.
Schließen wir mal unseren Blick da drauf. Aber der Jens hat, glaube ich, ein Thema, was gar nicht so schlecht daran anschließt, finde ich.
Ja, ich habe mal so eine richtige Räuberpistole mitgebracht. Und zwar, wie fange ich an?
Vorne. Oh.
Nee, ich mache mal einen kleinen Umweg. Ich fang mal hier mit so ein bisschen Schweizer Bankensoziologie oder Schweizer Bankensprech an. Pass auf, ich verrate erstmal, worum es geht. Also, ich habe vor 2-3 Wochen, glaube ich, eine Meldung gelesen, dass eine Schweizer Privatbank, die Mbeer Bank, wegen des Verdachts auf Unterstützung von Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen gegen russische und iranische Staatsbürger wohl geschlossen wird. Durch die Schweizer Finanzaufsicht, die FINMA, Aufdrängen des US-Finanzministeriums und seiner untergeordneten Behörden. Und fand diese Meldung eigentlich ganz interessant und spannend. Und bevor ich mich da reingelesen habe, ist mir dann aber aufgefallen, dass sich viele so interessante Begriffe, die haben sich so in den popkulturellen Alltag eingeschlichen und eigentlich weiß man gar nicht, was da genau dahinter steckt, wie zum Beispiel ein Schweizer Nummernkonto oder ein Offshore-Konto auf den Cayman Islands. Was ist das eigentlich?
Ich weiß nur, Jens, wenn ich es nicht habe, habe ich zu wenig Geld.
Ja, das ist schon mal gut. Wir wissen, was wir nicht wissen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich schon mal, wenn ich über so Schweizer Privatbanken rede, dann muss ich schon mal irgendwie wissen, was jetzt so die genauen Eigenheiten eigentlich von diesen Schweizer Bank-Connections sind. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tiefes Rabbit Hole, in das man sich da begibt. Mir hat ein bisschen die Zeit dafür gefehlt. Also falls da unter unseren Hörern irgendwie Spezialisten dabei sind, bitte meldet euch, weil ich finde das wirklich ganz interessant, auch so historisch mal so ein bisschen zu erfahren, wie eigentlich die Schweiz zu ihrer Stellung im internationalen Finanzdienstleistungsdschungel gekommen ist.
Also wer sich da auskennt, den holen wir gerne in die Sendung.
Genau, jederzeit. Also ein Nummernkonto, habe ich dann in der Wikipedia gelesen, ein Nummernkonto ist im Gegensatz zu einem Namenskonto einfach ein Konto, das nur anhand einer bestimmten Nummer zugeordnet wird. Ja? Also eine Kontonummer hat ja im Normalfall, wenn man ein Konto eröffnet, in Deutschland oder überall auf der Welt eigentlich.
So, jetzt aufpassen, Jens, wie viele Nummern hat ein Konto?
Ja, die IBAN meinst du?
Genau, hat es 10 oder 26?
25 oder 26, ja, irgendwie sowas. Normalerweise wird eine Kontonummer einem Namen zugeordnet, ja. Und das ist in Deutschland in diversen Gesetzen geregelt und eigentlich überall auf der Welt ist das eine relativ stringente Zuordnung. Konten dürfen nur eröffnet werden für Personen, die bekannt sind, wo man einen Personalausweis oder in irgendeiner Art und Weise sozusagen weiß, das ist die Person, die wird diesem Konto zugeordnet oder eben eine juristische Person, eine Firma, die sich letztlich irgendwie ausweisen kann. Bei einem Nummernkonto ist es eben nicht so. Da ist es eigentlich so, dass innerhalb der Bank es nur eine Zuordnung von dieser Kontonummer zu einer kryptischen Nummer gibt. Ja, also man weiß dann tatsächlich gar nicht, wer der Inhaber dieses Kontos ist, bis auf natürlich die 2, 3 Leute, die irgendwie bei der Kontoeröffnung seitens der Bank tatsächlich vor Ort waren. Aber ansonsten ist in den IT-Systemen der Bank nur diese Nummer mit der Kontoidentifikationsnummer sozusagen verknüpft.
Und die Nummer ist etwas kleiner als das Passwort eurer Krypto-Wallet,
das
ihr alle vergessen habt.
Oh, wow.
Tief in die Wunde rein.
Ja. Das möchte ich wirklich mal wissen, wie viele Milliarden an Bitcoin, Euros und Dollar auf Festplatten verschwunden sind. Genau, also man vermutet, dass die ersten Nummernkonten in der Schweiz vermutlich so um die Jahrhundertwende, also so zwischen 1901 und 1903 zum ersten Mal verwendet werden. Und das war eine Zeit, in der sich die Schweizer Banken gewandelt haben von klassischen Firmen oder Handelsbanken hin zu Vermögensverwaltern. Und das ist auch der Grund, warum die Schweiz als Finanzplatz eigentlich so viel an Relevanz gewonnen hat im 20. Jahrhundert, weil es eben mit den ganzen politischen Unruhen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem europäischen Kontinent ja eine Nachfrage seitens Dissidenten gab, aus diesen politischen Unruhen ihr Geld in einer Art und Weise in Sicherheit zu bringen, dass das Geld nicht mit dem Inhaber in Verbindung gebracht wurde. Also ganz klassischerweise sind ganz viele Schweizer Nummernkonten eröffnet worden in den Zeiten der beiden Weltkriege. Aber auch vorher gab es ja schon in Europa viele so nationale Putsche und Revolutionsbewegungen. Und da sind eben ganz viele Gelder schon in die Schweiz gerettet worden, weil natürlich die Schweiz auch damals schon für Neutralität und als schwer einzunehmen galt. Und dann eben es noch dazu das Schweizer Bankgeheimnis gab. Und das Schweizer Bankgeheimnis, auch ganz interessant, lautet: Der Bankkunde hat ein Recht auf Schutz seiner ökonomischen Privatsphäre. Die Bank hat somit die Pflicht, über alle Tatsachen, die ihre Kunden betreffen, Verschwiegenheit zu wahren. So heißt es offiziell in den Statuten der Schweizer Bankvereinigung. Weiß nicht genau, ob das die richtige Abkürzung ist. Die Schweizer nennen es übrigens Bankkundengeheimnis, ja, weil sie sagen, damit sollen die Kunden geschützt werden in ihrer Privatsphäre und nicht die Schweizer Banken. Allerdings ist natürlich auch das Schweizer Bankgeheimnis hat dem 21. Jahrhundert nicht standgehalten. Also seit 2014 ist die Schweiz einer Erklärung der OECD beigetreten, in der sich die Schweiz verpflichtet hat, automatisch am Informationsaustausch an Steuerangelegenheiten innerhalb der OECD beizutreten, womit dann faktisch das strikte Schweizer Bankgeheimnis so ein bisschen ausgehebelt wird. Es gibt auch noch so bilaterale Abkommen zwischen den USA und der Schweiz, die letztlich dieses Bankgeheimnis so ein bisschen durchlöchert haben. Und ich glaube, in der Schweiz gibt es da auch immer mal wieder Diskussionen darüber. Wie gesagt, es ist ein Rabbit Hole, glaube ich, in das man Stunden und Tage rein versenken könnte. Das war jetzt meine Vorrede. Und jetzt kommt die Räuberpistole, ich verspreche es. Also, MBR Bank. Wer sich in der Bankenszene ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt eine alte Schweizer Privatbank, die nennt sich Julius Baer.
Ja, an die muss ich auch gerade denken.
Genau, und Julius Baer ist tatsächlich der Urvater der Schweizer Privatbank MBR, die hier eben Probleme bekommen hat. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Generation, also der Urenkel ist es dann sozusagen von Julius Baer. Der hat eine kleine Schweizer Bank gegründet. Der Urenkel heißt Mike Baer mit der Bank MBR. Also die Familie Baer, eine traditionsreiche Schweizer Bankfamilie. Und der Vorwurf, der jetzt im Raum stand und der dann auch zur Schließung geführt hat, ist, dass diese MBR Bank venezolanische Ölschmuggler unterstützt, die ihre iranischen Revolutionsgarden und russische Oligarchen hilft, an internationalen Finanzsanktionen vorbeizukommen und deren Gelder im legalen Finanzsystem zu waschen. Das ist der Vorwurf, den es gab.
Mensch Mike.
Mensch Mike, genau. Also Mike Baer ist wohl auch tatsächlich als Urenkel von Julius Baer immer sehr auf diesem Namen irgendwie, hat er sich da festgehalten. Der hat auch selber mal bei Julius Baer gearbeitet, in unterschiedlichen Leitungsfunktionen auch und hat dann selber irgendwann gemeint, er muss das jetzt irgendwie selber in die Hand nehmen, in die Fußstapfen des Urgroßvaters zu treten. Ja. Gilt wohl auch als relativ schillernde Persönlichkeit, ist irgendwie bekannt als Marathonläufer. Mir persönlich hat der Name noch nie irgendwas gesagt.
Ja gut, Marathon ist ja jetzt auch so ein Mainstream geworden, oder?
Ja, aber ich glaube, der ist halt auch tatsächlich so ein extrem Marathonläufer irgendwie am Nord- oder am Südpol. Ach, keine Ahnung, ja, was die Leute halt, die zu viel Geld haben, immer brauchen, damit sie sich nicht langweilen. Ne? Genau, also MBR galt unter den Banken, unter den kleinen Banken, die es da so gibt, als relativ profitabel. Also die machen 3% Gewinnmarge auf ihre Bilanzsumme. Was offensichtlich aber auch so ein bisschen mit dem Business, was die tun, was so ein bisschen Fragwürdiges zusammenhing. Und die Bank hat auch auf diese Gewinnmargen angesprochen immer so, ja, nicht wirklich transparent geantwortet. Also die Bank ist gegründet worden 2018 von Mike Baer und noch so einem Buddy von ihm mit dem Ziel, sie wollen eine Merchant Bank sein, ja. Also sozusagen in die alte, klassische Schweizer Bankenhistorie wieder reingreifen und Handel und Unternehmen letztlich unterstützen beim Zahlungsverkehr und natürlich auch noch für vermögende Privatkunden ein Vermögensverwalter sein. Das Lustige ist, MBR als Bank hatte 2018 einen sehr, sehr holprigen Start. Also das war tatsächlich so, dass die Banklizenz bekommen haben und dann erste Kunden dort Konten eröffnet haben, das IT-System der Bank aber noch nicht lief und die haben Monate gebraucht, bis sie es geschafft haben, in ihrem IT-System diese Konten pflegen und eröffnen zu können. Also,
wie kriegt man denn so eine Banklizenz?
Du musst einen Urgroßvater haben.
Ja, ne? Scheinbar. Also das ist ja, wenigstens die IT sollte ja dastehen. Ne?
Ja, die Schweizer Bankenaufsicht ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass die sehr hart durchgreift. Das sehen wir nachher nochmal.
Ja, das sind die Liberalen, ne?
Ja. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Schweizer Bank. Also einer der ersten potenziellen Investoren 2017, als Mike Baer sozusagen für Geldgeber, schon auf Geldgebersuche war, war tatsächlich schon ein Mann, der in einen Korruptionsskandal um venezolanische Ölgesellschaften verwickelt war und übrigens damals schon im Fokus des US-Finanzministeriums stand. Die Beteiligung kam dann 2018 nicht zustande tatsächlich, aber offensichtlich hat dieser Mike Baer schon damals irgendwie Freunde gehabt oder Bekannte gehabt, die so ein bisschen aus zwielichtigen Zirkeln kamen. Naja, und dann, was ist 2018? Die Bank lief, ja, 2019 beginnt, 2020 beginnt, was passiert? Covid passiert. Und wenn du eine Handelsbank bist, frisch gegründet, Covid passiert, die gesamte Weltwirtschaft bleibt stehen, naja, was passiert dann? Du machst Verluste. Das Eigenkapital der MBR Bank schmolz und man hat sich auf die Suche begeben müssen nach neuen Geldgebern. Damit sind die übrigens ja nicht die einzigen gewesen. Also das war in der Covid-Krise, haben ja diverse Banken Kapitalerhöhungen gemacht, auch teilweise auf Nachfrage der Aufsichtsbehörden. Das an sich ist jetzt sozusagen kein Thema gewesen, aber offensichtlich, wenn man so eine ganz junge Bank ist, dann hat man natürlich da extrem viel Druck gehabt. Also es gab 2020, im Laufe des Jahres 2020, eine Kapitalerhöhung und da haben hauptsächlich Investoren aus der Türkei, aus Abu Dhabi und Dubai diese Kapitalerhöhung mitgezeichnet und ein Mensch, der heißt Alessandro Bazzoni. Das ist ein Geschäftsmann, das ist auch so ein wunderschöne Bezeichnung, ein Geschäftsmann. Da denke ich mir immer, was soll das bedeuten?
Wenn ich Geschäftsmann höre, dann renne ich. Also.
Ja, für mich ist ein Geschäftsmann eigentlich ein Mafiosi, oder? Ein Mafioso, habe ich gelernt. Also dieser Herr Bazzoni, der wohl damals schon Beziehungen zum Ölsektor in Venezuela hatte, also wahrscheinlich irgendwie mit der Familie Maduro was zu tun hatte. Und der Herr Bazzoni hatte aber auch Beziehungen zur Mbeer Bank. Und zwar ist seine Ehefrau, die heißt Siri Evjemu Niswen, die ist Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Mbeer Bank gewesen. Bis vor kurzem tatsächlich. Bazzoni steigt in diese Kapitalerhöhung mit ein, mit eigenem Geld und wird kurz darauf vom US-Finanzministerium sanktioniert. Und die Connection wird jetzt übrigens auch nochmal in dem aktuellen Fall nochmal zitiert. Und zitiert wird eben, dass seine Frau, die Frau Evjemu Niswen, ihre Position bei Mbeer genutzt habe, um die Gelder ihres Mannes Herrn Bazzoni zu waschen. Also wir sind im Jahr 2020, irgendwie hat man sich über die Kapitalerhöhung neues Eigenkapital geholt. Und ja, jetzt braucht Mbeer irgendwie noch ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist, ne? Weil bisher so hat das ja noch nicht so ganz geklappt. Also sie sind jetzt auf der Suche nach einer neuen Nische, um Gewinne zu erwirtschaften, nachdem offensichtlich das Firmengeschäft in der Pandemie ja Probleme hatte und die Vermögensverwaltung auch noch nicht gerade geflogen ist. Und diese Nische ist dann wohl der internationale Zahlungsverkehr gewesen. Und das ist eigentlich ein Geschäft, das sehr, sehr geringe Margen abwirft und es extrem hohe Skaleneffekte aufweist. Ja? Also man hat da eben sehr, sehr hohe Fixkosten. Ja? Man braucht eine sehr, sehr leistungsfähige IT, sehr schnelle IT. Man hat fast keine variablen Kosten. Also dir ist es ja als Bank im Zahlungsverkehr relativ egal, ob du jetzt eine Milliarde oder einen Euro von, keine Ahnung, Dubai nach Deutschland transferierst. Beides Mal sind das letztlich die gleichen Kosten, die du als Bank hast. Also das ist so ein ganz klassisches, niedrige Margen, hohes Volumengeschäft. Und auf dem Gebiet soll eine neu gegründete kleine Schweizer Privatbank signifikante Gewinne machen. Ja?
Ja, wie Wirecard, die haben das auch hingekriegt.
Richtig, genau, aber guter Punkt. Es gibt wirklich viele, viele Parallelen zu Wirecard. Ja? Aber Wirecard hat ja wenigstens nicht den Anschein gehabt, eine Bank zu sein. Ja, da war ja klar, dass die immer nur von A nach B irgendwie Geld transferieren und dafür.
Sie hatten eine White-Label-Bank, die Wirecard, die sie anderen angedient. Die N26 hat das, glaube ich, am Anfang genutzt. Also es
wirklich?
War jetzt nicht so, ja, ich glaube schon, dass die bei denen waren. Ja. Und dann haben sie ihre eigene Banklizenz bekommen und eine eigene Bank gemacht. Dank der N26 wissen wir auch, oder können uns merken, dass die IBAN 26 Zeichen hat. Das ist immer so meine Eselsbrücke.
Endlich eine Eselsbrücke.
Ja, ganz simpel. Ne? Also die hatten schon ein ordentliches Bankgeschäft. Und das war dann auch immer eins der Argumente, dass irgendwie der Zahlungsverkehr ja losgelöst von dem Bankgeschäft sei und die anders zu sein sei und das sei alles werthaltig sei. Und so haben sie immer viele das Ding so schön geredet, wenn es dann immer kam, da könnte Betrug drin sein.
Okay.
Aber hier reden wir ja über echte Geldwäsche und nicht über Geldwäsche und Betrug.
Ja, schauen wir mal, was rauskommt, ja. Also Mbeer, kleine Schweizer Privatbank, ist jetzt im internationalen Zahlungsverkehr irgendwie Player, ja. Und laut einem früheren Manager von Mbeer stammen ungefähr 60-65% der Erträge allein aus dem Zahlungsverkehr. Und eigentlich wussten alle, ja, dass dieses Label der Merchant Bank eigentlich nur noch vorgeschoben war. Was die Kunden, die zu Mbeer gehen, eigentlich wollten, war irgendwie ein Konto bei einer Schweizer Bank, die Gelder ins Ausland überweisen konnte und nicht so viele Fragen stellte, ja. Und dafür haben dann die Kunden dann auch absurd hohe Gebühren bezahlt für internationale Finanztransaktionen, ja, weil die natürlich dieses Gateway hatten, das internationale Zahlungssystem, ja, also in dieses klassische SWIFT-System. Du kannst irgendwo Geld transferieren, bekommst Geld auf dein Konto, ins US-Dollar, ins Euro, ins Schweizer Franken, Bankensystem. Und da ist dir dann halt egal, ob du jetzt irgendwie eine Transaktionsgebühr von 5% zahlst, um dein Geld sauber zu waschen. Und tatsächlich hat diese Nische für die MBR Bank funktioniert, sodass die 2022 erstmal schwarze Zahlen geschrieben haben. Und dann passiert was? Dann passiert der Überfall Russlands auf die Ukraine.
Nee, in 22, ja.
Richtig, genau. Und das bringt nochmal einen sehr illustren Kunden für die MBR Bank, nämlich, jetzt muss ich nachschauen, wie er heißt, Viktor Wechselberg. Ich muss gestehen, ich bin kein russischer Oligarchenkenner, mir hat der Name bisher nichts gesagt, aber Herr Wechselberg ist wohl ja, so ganz, ganz klassischer russischer Oligarch, ein bekannter Freund, / Geschäftspartner Putins, der ist bei allen anderen großen Banken rausgeflogen wegen der Sanktionen gegen ihn und gegen russische Oligarchen, also der war vorher bei der Deutschen, bei Credit Suisse, bei JP Morgan und so weiter und so fort Kunde, die haben ihn alle fallen lassen und er ist dann mit seinem Vermögen in die Vermögensverwaltung von MBR gegangen und dort mit offenen Armen empfangen worden natürlich. Das Lustige ist, in diesem Jahr, wo er zur MBR Bank gegangen ist, steigen dann plötzlich die Assets under Management von MBR von vorher 1,5 Milliarden Schweizer Franken auf danach 3,7 Milliarden Schweizer Franken. Also ein Kunde, mehr als eine Verdoppelung der Assets under Management. Ja. Ob es jetzt ein Kunde war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der war sozusagen der dicke Fisch, den die geangelt haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, galt der wohl auch irgendwie so als einer der, wie soll ich sagen, der guten russischen Oligarchen immer in dieser Schweizer Bankenszene.
Ja, klar. So wie der Deripaska, der galt ja auch immer als einer der Netten und hat auch die Kultur gefördert und so schöne Partys geworfen.
Ja. Ganz genau. Ja, also generell hat man wohl bei MBR in den besten Zeiten fast täglich neue Kunden aufgenommen, deren Hintergründe nicht so ganz sauber waren und wo teilweise Personen entweder vollkommen unbekannt waren oder wo es die so als Hochrisikokunden eingeschätzt wurden. Also Hochrisikokunden heißt in diesem Bankensprech, glaube ich, Kunden, die in der Nähe von diesen ganzen Sanktionslisten ihr Geschäft tätigen. Also irgendwie in den Iran, Nordkorea, Russland, Venezuela und so weiter irgendwie Geschäftsbeziehungen haben. Und die Entscheidung, ob man Hochrisikokunden aufnehmen wolle bei der MBR Bank, hat auch nicht irgendwie eine Compliance-Abteilung getroffen, sondern das hat direkt die Geschäftsleitung wohl getroffen. Ja, Wahnsinn. Also Compliance-Berichte sind wohl direkt ins Archiv gewandert teilweise. Habe ich in einem im Artikel von der NZZ gelesen. Also viel von dem, was ich berichte, ist übrigens schon in der NZZ geschrieben worden. Genau, die haben das natürlich schön aufbereitet. Das kann ich sehr empfehlen, ist auch verlinkt. Also, kleine Bank macht offensichtlich hochprofitables Geschäft mit wirklich, wirklich komischen Kunden, shady Business all over, ja, es steht allen irgendwie schon auf der Stirn, es ist auch so ein offenes Geheimnis irgendwie am Schweizer Finanzplatz und dann endlich 2024 kommt die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die FINMA zu MBR, eröffnet ein sogenanntes Enforcement-Verfahren gegen die Bank, also letztlich ein Verfahren der Aufsicht, wo sie prüft, hey, was macht ihr hier eigentlich, was sind eure Kunden, lasst uns mal bitte gucken, was ihr genau für Geschäfte macht, geht hier alles vonstatten, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Tja, und was macht die FINMA dann? Die schreibt einen Bericht und sagt, also hier, liebe Bank, keine neuen Kunden mehr mit Bezug zu Russland bitte. Ihr dürft keine weiteren politisch exponierten Kunden aufnehmen und ihr dürft auch keine weiteren größeren Risiken eingehen. So die Auflagen damals.
Neukunden?
Neukunden. Ah, ja. Es ist nicht so, dass die Schweizer Finanzaufsicht gesagt hat, oh Leute, hier, ihr habt ein Problem, ihr müsst da bitte euch an entsprechende Sanktionslisten halten, sondern es ging um Risikobegrenzung. Genau, und dann hat aber die FINMA hat noch so einen Untersuchungsbeauftragten in die Bank eingesetzt, um die Bücher zu durchleuchten. Fazit der Untersuchung: Die Bank hat gravierende Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung und im Umgang mit sanktionierten Kunden. 98% aller Assets dieser Bank sollen von Hochrisikokunden stammen. Das steht so in diesem FINMA-Bericht, schwarz auf weiß nachzulesen für die Öffentlichkeit.
Wer sind die mutigen 2%? die sich in dieses Moloch reinbegeben.
Total crazy. Haben. Ja, wahrscheinlich einfach irgendwie Zufall, ja. Der Bäcker von nebenan, der halt eine Bank gebraucht hat.
Ja, Wahnsinn.
So, also das war 2024. Im Februar diesen Jahres kommt es dann zum Lizenzentzug und zur Liquidation der Bank durch die FINMA. Dagegen wehrt sich allerdings der Gründer, also der Mike Bär und die Geschäftsleitung, die legen Einspruch vor dem Schweizer Bundesverwaltungsgericht ein. Und das hat tatsächlich aufschiebende Wirkung gehabt. Und jetzt, im Februar 2026, die Bank kann immer noch Geschäft tätigen. Jetzt schaltet sich das US-Finanzministerium ein. Na, Scott Bessent.
Die wart schon die ganze endlich Zeit die Guten, drauf.
Ne?
Wo sind die denn?
Scott Bessent hat tatsächlich eine Pressekonferenz dazu gegeben. Ich konnte selber nicht glauben. Also Scott Bessent gibt eine Pressekonferenz und sagt, also sie haben hier eine Schweizer Bank identifiziert, die Mbeer Bank. Da können sie nachweisen mit ihrer Financial Crimes Unit des US Treasury, des US-Finanzministeriums, dass diese Bank ganz explizit Geldwäsche im Dienste Russlands, Irans und Venezuelas durchführt. Ich zitiere, Mbeer has funneled over $100 million through the US financial system on behalf of illicit actors tied to Iran, Venezuela and Russia. Das hat Scott Bessent auf dieser Pressekonferenz gesagt.
Das ist weniger, als ich jetzt vermutet hätte.
Ja, ich glaube, das ist das, was sie irgendwie nachweisen können, ne? Konkretes Beispiel, $37 Millionen sollen irgendwie über eine sanktionierte Firma, die heißt da Turkocha Import Export Transit Co. Limited, gewaschen worden sein, also repatriiert worden sein in den Iran. Das soll eine Durchlaufgesellschaft der Quds Force, der iranischen Revolutionsgarden sein. Also die haben wirklich mit den übelsten der üblen Leute Geschäfte gemacht und die als Kunden gehabt. Das Lustige ist, Mike Bär will auch dagegen noch juristisch vorgehen. Aber jetzt kommt der Verwaltungsrat ins Spiel und sagt, nee, sorry, aber das ist jetzt uns irgendwie eine Nummer zu hoch. Mit dem US-Finanzministerium wollen wir uns nicht anlegen. Und die Bank beschließt dann, sich selber aufzulösen, in Liquidation zu gehen. Der Fall wiege außerordentlich schwer, schreibt die FINMA, so zitiere ich jetzt die NZZ. Es gebe Hinweise, dass die Bank Kunden aktiv dabei unterstützt habe, behördliche Vermögenssperren zu umgehen. Damit habe sie den Finanzplatz Schweiz unverhältnismäßig hohen Risiken ausgesetzt.
Mhm.
Also es ist jetzt auch ein staatsanwaltschaftliches Verfahren gegen 4 Einzelpersonen gestartet. Die Personen sind aber nicht benannt, also nicht öffentlich. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat sich bisher noch nicht geäußert, die Bank auch nicht wirklich. Wenn du Kunde von Mbeer bist, dann kannst du dir bis zu 100.000 Schweizer Franken auszahlen lassen von deinem Kontoguthaben. Mehr geht aktuell nicht. Ja, also 21. Jahrhundert, kleine Schweizer Privatbank macht hier Geldwäschegeschäfte.
Aber auf eine sehr platte Art und Weise, oder? Also das ist jetzt nicht sonderlich versteckt und...
Nee, überhaupt nicht, ja. Es ist nicht, ne? Irgendwie
einfach
total...
Einfach und gemacht.
Ja.
die Leute kommen schon echt auf Ideen. Das ist immer wieder faszinierend. Ja. Normalerweise würde man sagen, da ist dann so ein verschachteltes Konstrukt und da wird das 20 Mal umgeleitet, das Geld, und dann landet das irgendwo, wie du es halt so machst. Oh nee, einfach hin und dann, ja, ich habe recht, jetzt klage ich.
Jetzt kommen wir dann wieder zu den Parallelen zu Wirecard, ja, also der, wer ist der, Markus Braun von Wirecard? Ich finde, der hat schon Parallelen zu diesem Mike Bär, die sind sich da ja, also
auch
ich habe ein Interview mit Mike, ja, Benko auch, oder hier, ich habe nachher noch einen Pick, da ist es ähnlich, ja, das ist immer so eine komische Mischung aus, wir versuchen hier das System irgendwie zu gamen, ja, werden dann erwischt, aber schuldig sind wir nie, ja. Die Aufsicht, die will uns halt ans Bein pinkeln, die sind alle nur gegen uns, weil wir halt so erfolgreich sind.
Also das beste Zeichen für Finanzmarktbetrug ist, wenn einer quasi mit Anwälten auf Journalisten oder so losgeht oder auf Kritiker.
Mhm.
Sobald das passiert, kannst du einfach immer einen Haken dran machen, höchstwahrscheinlich verdächtig. Ja, hat bei Benko, habe auch lange nichts zu Benko gemacht, aber der ist irgendwann mal sehr früh, ist er auf dem Falter damals losgegangen. Dann war mir das sofort klar, dass das so endet. Und so ist es dann auch gekommen. Also du kannst das wirklich als Signal nehmen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit da ein Problem ist. Weil Betrug ist ja immer so, ne? Es gibt ja immer zwei. Der eine, der betrügt, und der andere, der betrogen werden will. Und das ist eigentlich dann das Faszinierende, wie die Leute dann noch mitmachen. Das hat man auch bei Wirecard dann so schön gesehen, wie sie das dann verteidigt haben über Jahre hinweg, Jahrzehnte fast. Ne? Schweiz, da sind Dinge möglich. Da könnt ihr viele Jahre Unfug treiben und dann erst passiert was. Dann muss da gut timen.
Aber ich finde es schon sehr bedenklich, dass wirklich irgendwie ein US-Finanzminister den Zeigefinger heben muss, bevor die Schweizer Bankenaufsicht da wirklich tätig geworden ist, sie ja vorher schon, aber bevor die Reißleine zieht.
Es zeigt halt, dass, ja, man kann das langsam nennen oder anders, ne? Das ist
naja, klar.
Ja. Ich finde auch die Formulierung geil, hat den Finanzmarkt unverhältnismäßig hohen Risiken ausgesetzt. Also quasi, es könnte sein, dass wir Sanktionen von den USA kriegen. Das ist nicht gut für den Finanzmarkt. Deswegen schreiten wir jetzt ein. Nicht etwa, weil die gegen irgendwas verstoßen haben, was man nicht tun sollte. Das sind ja auch so Sachen.
Ja, ja. wo wir jetzt über Wirecard reden, ja, also die Hauptverhandlung ist ja immer noch hier in München, vom Landgericht München 1. Das geht jetzt wie lange schon? Ich glaube, im Dezember 22 haben die begonnen. Ja, also bin mal gespannt, ob die unter 5 Jahre durchkommen.
Manche kommen ja dann irgendwie frei, weil du den Prozess irgendwie nach 10 Jahren nicht beenden kannst. Aber ich glaube, beim Braun sieht das nicht so aus, als ob das darauf hinausläuft. Da habe ich letztens irgendwo gelesen, dass das ziemlich klar ist, wie der Prozess wohl endet. Also vielleicht findet das demnächst ein gütliches Ende.
Falls das der Fall sein sollte, werde ich das nochmal aufgreifen.
Wobei ja der Haupttäter ja immer noch nicht... Der sitzt ja immer noch in Russland und treibt sein Unwesen. Ne? Grüße an der Stelle. Ist
hallo,
Hörer
hallo
von
Jan.
Uns. Auch so ein Familiengeschäft, was da betrieben wurde, wenn man da mal reinguckt. So, dann kommen wir mal zu Vietnam. Weil Vietnam will seinen Aktienmarkt unterstützen oder stützen, je nachdem, wie man es formulieren will. Also in Vietnam war man ob des Märzes etwas geschockt. Da hat der Hauptindex VNI irgendwie um 9% ist er eingekracht. An einem Tag 6,7% oder so. Dann hat er halt so hin und her gependelt. Und damit steht Vietnam in diesem Jahr besonders schlecht da. Also einer der größten Verliererindizes. Allerdings, letztes Jahr war es einer der größten Gewinnerindizes mit 40%. Also könnte man auch sagen, naja, so in der Durchschnittsrechnung ist das jetzt auch noch nicht so schlimm alles. Immerhin, also ich meine, 40% in einem Jahr muss man schon mal hinkriegen. Das ist ja schon ein ordentliches Wachstum. Und das, obwohl ja Donald Trump mit seinen Zöllen auf Südostasien besonders heftig losgegangen ist. Also das ist schon bemerkenswert. So, warum ist das so gewesen? Das lag vor allen Dingen an zwei Dingen. Dem Bausektor, der hat da sehr viel beigetragen, und die Vingroup. Das sind die, über die ich mich ja ab und zu mal ein bisschen lustig mache. Es ist so illustre Geschäftsmodelle aufbauen. Wobei das mit den Autos wohl real ist. Ich fand das auch ganz interessant, als ich da in Hanoi war, da mir die ganzen Vinfasts anzugucken, die da so rumgetourt sind. Die gibt es ja da auch in ganz unterschiedlichen Varianten. Die meisten waren halt so diese ganz billige Variante. Ich glaube, die es für 13.000 Euro oder so gibt. Da ist dann wirklich nur die Karosse und Motor und sehr viel Plastik drin. Aber fährt, ne? Und so als Auto zum Nutzen, um Dinge zu erledigen in der Stadt und so weiter, alles in Ordnung. Sobald man dann aus den Städten rausgeht, sieht man dann wesentlich weniger. Aber ich glaube, das ist ja auch normal bei den so teurem Gerät. Also dieser Sektor und diese Gruppe, die hat das vorangetrieben. Ich habe mir dann, als ich da in Hanoi war, auch so verschiedene Bauprojekte angeguckt. Einfach um mal zu gucken, wie es da so ausschaut, was die da so machen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Weil man so... Wenn man in Hanoi ist, lebt man ganz gerne in der Altstadt. Die Altstadt, das ist so, kannst du dir so Heidelberg in Asien irgendwie vorstellen. Ne? Also nicht, sieht nicht aus wie Heidelberg, aber es ist halt klein und süß. Schöne alte Häuschen, also ein bisschen französisches Flair. Dann sind ja überall kleine Marktstände, Rumgewusel und so weiter. Ne? Also einfach sehr angenehm und schön. Und dann fährst du halt zu so diesen Bauprojekten, guckst dir die an und dann hast du halt so ein Dubai-Flair auf einmal. Ne? Ja. Riesending, mehrere Gebäudekomplexe, so 6, 7 und dann noch eine Mall reingebaut und ein Fitnessstudio und unten von Winfast, dann wahrscheinlich gehören die Bauprojekte dann auch zu Winfast, wenn es da unten drin ist, diese Elektroladestation, die haben sie irgendwie mit denen verknüpft und draußen keine hingestellt, das ist auch ganz interessant. Das heißt, wenn, dann musst du zumindest mal zum Fitnessstudio von Winfast gehen, um dann laden zu können und so weiter. Also ist alles ein bisschen ja, ökosystemmäßig gedacht. Und es ist aber, ja, also Charme hat das nicht. Natürlich hast du in den großen Gebäuden unten immer so dann auch, also nebst der Mall hast du dann auch in den Gebäuden, die draußen sind, so kleine Fresslädchen oder alles Mögliche da drin. Aber es hat überhaupt keinen Flair, weil das einfach alles zu groß ist. Große Straßenzüge, damit die Leute nicht demonstrieren können oder was weiß ich. Aber es läuft wohl. Es gibt eine gewisse Nachfrage danach. Und dann habe ich so gelernt, also diese Malls und den Dingern, die sind eigentlich immer alle Mist. Generell Malls, Vietnam sind jetzt nicht so der große Knaller. Allerdings gibt es eine geile Mall, das ist die Lotte Mall. Also wenn ihr eine Mall wollt, geht zur Lotte Mall. Riesendinger, da gibt es dann auch alles. Wirklich alles. Und Lotte wiederum, nur ganz kurz, ist aus Südkorea. Die haben sich dann irgendwie auch am Flughafen festgesetzt. Das fand ich ganz interessant, dass das dann ein südkoreanischer Konzern irgendwie macht, so eine Dinger dahin zu stellen. Da hast du auch bei den Malls dann Hotels und Samsung und ne, also so ein kleines südkoreanisches Ökosystem hingepflanzt. Also die Dinger waren absolut nicht meins, diese Bauten. Habe ich auch nicht verstanden. Hätte ich mir lieber so ein altes Haus in einer Altstadt gekauft, also wenn ich mir da was kaufen wollte. Wie gesagt, diese Modernität, und das ist halt ja auch der Kontrast, ne? Du hast das Alte und das ist das Neue und diese Art der Modernität scheint um sich zu greifen. Also es gibt sehr viele Bauprojekte dieser Art, es gibt da ganz viele Entwicklungen und so erklärt sich dann natürlich auch der Aufstieg des Bausektors, den wir gerade so am Anfang gezeichnet haben. So, und auffällig ist halt, dass der Normalo-Vietnamese sich das eigentlich nicht leisten kann. Also die Wohnungen sind so teuer, dass du mit einem Durchschnittslohn da eigentlich nicht weit kommst. Dennoch liegt die Absorptionsrate bei 60%. Ja, und das heißt, der verfügbare Bestand wird in unter 2 Monaten vom Markt weggekauft. Das ist eine Zahl. Jetzt haben wir das und dann kommt die Krise. Also ist ja wirklich so, so weit waren sie, lief eigentlich alles ganz gut, jetzt kommt die Krise.
Aber das wird weggekauft von Inländern oder von international?
Ich konnte es nicht klären, wer genau die Käufer sind. Also es gibt internationale Käufer. Es gibt natürlich auch eine Oberschicht, die da reinkauft. Man muss ja mal ein bisschen aufpassen. Also in Asien wären so Kreislaufprogramme jetzt auch nicht unüblich. Ja? Sagen wir es mal so. Ja. Deswegen, ich konnte es nicht klären. Deswegen halte ich mich da zurück. Aber Okay. Es gibt scheinbar Käufer. So, aber ich würde mir, wie gesagt, also für den Preis und ich würde mich da jetzt auch nicht wohlfühlen, deswegen würde ich mir da nie was kaufen. Aber ja, scheinbar läuft es und es gibt immer mehr Bauprojekte. Das haben sie auch angekündigt, dass sie da diverse Umbauten auch in Hanoi machen wollen, dass die Stadt dann auf die quasi nächsthöhere Ebene kommt und hast du nicht gesehen. Also sie sind da sehr ambitioniert. Das heißt, du hast so einen Staat, der das will, du hast Firmen, die das wollen. Die Frage ist, was der Bürger draus macht und der Investor. Es gibt aber, wenn wir ja auch noch gleich nochmal reden, auch Direktinvestitionen in Vietnam, sodass man sagen kann, es gibt doch ein gewisses internationales Publikum, was da aufsteigend da ist. Aber jetzt kommt die Krise, ne? Also wir haben ja jetzt in den letzten Folgen mehrfach drüber geredet. Iran wurde von Israel und USA angegriffen. Jetzt ist die Straße von Hormuz dicht, kein Öl kommt mehr durch und ein Großteil des Öls sollte ja nach Asien gehen. So, und jetzt haben die da Probleme. Und wenn Öl fehlt, heißt das steigende Preise beim Öl, steigende Preise für Nahrungsmittel, Inflation. Es werden also gerade am Bau stark steigende Kosten erwartet, und zwar an allen Fronten, beim Transport, bei den Baumitteln, die du brauchst, dadurch natürlich dann auch wieder bei den Bauleuten, die du bezahlen musst. Es ist weniger Kapital für Immobilien da. Und das trifft dann halt auch auf eine zweite Entwicklung, die man seit 2025 beobachten kann. Ausländisches Kapital fließt aus dem Aktienmarkt raus. Ich betone Aktienmarkt, nicht bei den Direktinvestitionen. 125 Billionen Dong, das sind ungefähr 4 Milliarden Euro, flossen da 2025 raus. Bis Mitte März waren es dann auch schon nochmal weitere 500 Millionen. Also da geht einfach Geld weg. Und zwar schon seit Mitte letzten Jahres. Die Direktinvestitionen, die sind aber, also die ausländischen Direktinvestitionen, die sind aber bei 38 Milliarden US-Dollar gewesen letztes Jahr. Und das war höher als im Vorjahr. Also der Bereich läuft. Trotz allem. So, meine erste Idee wäre ja zu sagen, dass die vietnamesische Regierung da an die Wirtschaft ran muss, weil wenn Bau wegkracht, gehen im Regelfall viele Arbeitsplätze verloren. Und das ist nicht gut, vor allem, weil im Nachgang dann auch viele Bauentwickler hops gehen, weil die alle stark gehebelt sind und bis zur Kante voll mit Krediten gepumpt. Wir haben das ja auch in Deutschland gesehen. Also das war so meine erste Idee, aber ich glaube, so weit sind die noch nicht. Erstmal wurden nur diverse Steuern auf Benzin und Diesel gesenkt, um quasi das günstiger zu machen. Kostet den Staat irgendwie im Monat 300 Millionen Dollar. Also ist schon eine ordentliche Summe übers Jahr gesehen. Dann haben sie angefangen, Ölexporte zu stoppen. Oder es wurde empfohlen, Ölexporte zu stoppen. Ob es umgesetzt ist, weiß ich noch nicht. Petrovietnam erhält generell mehr Beinfreiheit beim Einkauf von Öl. Das zeigt sich auch gerade an den Märkten, in Anführungszeichen. Also in den USA gibt es asiatische Bieter, die Preise bieten, bei denen völlig klar ist, dass das nicht zu Gewinnung führt, sondern um die Versorgung zu sichern. Und dann gibt es halt noch so übliche Maßnahmen wie Homeoffice, Flugstreichungen, Sparmaßnahmen. Und leider sind die Lagerbestände natürlich auch nicht umfassend, was Rohöl betrifft. Also da hat man einfach nicht allzu viel da. Reicht nicht für viele Tage. Es wird sich also nicht vermeiden lassen, dass in Vietnam die Preise steigen werden für alles Mögliche als Folge des Ölpreisanstieges dann. Das waren bisher 20% bei Benzin und Diesel und das wird sich jetzt dynamisieren. Also das geht jetzt gerade voran. So, und das schlägt sich dann natürlich alles wirtschaftlich durch, was dann wiederum auch den Kapitalmarkt betrifft. Und da ja, wie gesagt, die Bauwirtschaft besonders anfällig ist, nebst dem sofortigen Nachfragewegfall bei steigenden Preisen, also bei Inflation, kommen ja dann auch noch steigende Zinsen obendrauf. Das ist nie gut für die Bauwirtschaft, vor allem, wenn man da schon was am Laufen hat. Finanzierung größerer Projekte werden schwieriger. Aber bestehende Projekte werden halt da auch nochmal unter Beschuss genommen und hinterfragt, ob man die überhaupt noch durchziehen möchte. So, und da kann man natürlich drauf wetten. Ja. Ach ja, darauf kann man natürlich wetten, dass in so einem sozialistischen Staat wie Vietnam der Staat vielleicht sagt, naja, gut, da gucken wir, dass die Banken die Zinsen dann nicht so gestalten, dass das zu vielen Leuten zu weh tut, weil Bausektor ist empfindlich. Wie gesagt, kann man drauf wetten, muss man nicht, aber ist eine Option, die ich da sehe. Ne? So, und das alles wiederum führt dann auch dazu, dass an den Börsen diese Verwerfungen stattfinden, die wir gesehen haben, wenn dann eben auch noch diese Börsen von diesen Aktien getrieben waren. Also da nimmt man dann lieber mal Gewinne mit. Man hat ja vielleicht auch noch China im Hinterkopf mit Evergrande und wie diese ganzen Firmen da heißen, die ja bis heute immer mal wieder pleite gehen. Also da sind ja immer wieder verschiedene Firmen jedes Jahr im Fokus. Und der Gedanke daran befördert dann natürlich auch die Flucht aus diesen Aktien in Vietnam. So, und da muss man ja was tun, Jens, nicht wahr? Wenn die Börsenkurse fallen, da muss ja der Staat eingreifen. Das geht ja nicht.
Ja, natürlich. Die ganzen Sparer müssen ja geschützt werden.
Ein erster Vorschlag sieht vor, dass Influencer positive Nachrichten verbreiten. Oh, yeah, yeah. Und die Medien mehr Anleitung erhalten. Also die Medien sind ja eh nicht frei, ne? Das ist ja klar.
Könnte nicht Influencer des Unwort des Jahres 2026 werden? Wahrscheinlich war es das schon mal und ich habe es noch nicht
mitgekriegt. Ja, Influencer gehen einem ja wirklich nur noch auf den Sack. Zum Glück sind wir keine geworden. Ach ja, gut, das ist halt so auch klassisch in so einem Staat, der Medien ja eh schon kontrolliert, dass er dann sagt, naja, also die Influencer müssen jetzt aber auch beitragen. Ist wie in Dubai, ne? Da müssen die auch beitragen. Dafür kriegen sie einen Geschenkkorb. Und dann hat man natürlich noch die Idee, das kennen wir auch aus anderen Regionen der Welt, es soll einen Stock Market Stabilization Fund geben. Also einen Aktienmarktstabilisierungsfonds, der dann Aktien kauft. Oder ETFs, ja, je nachdem. Ach ja, das einzige Problem bei der Sache ist, dass es tatsächlich in Vietnam so ein paar Regeln gibt, die verhindern, dass man allzu viel Steuergelder auf sowas verwendet. Das heißt, da müsste der Staat dann etwas flexibler werden. Also das ist eingeschränkt. Aber gut, gucken wir mal, was daraus wird. Dann gibt es ein tägliches Handelsband von 7-10%. Also in der Spanne kann sich der Markt bewegen. Das wird dann irgendwie festgelegt. Darf halt nicht überschritten werden. Und da überlegt man, das jetzt auf 3-5% zu senken.
Das ist eng, aber diese Handelsspannen gibt es ja in allen anderen Märkten auch.
Gibt es auch in Deutschland, wenn man von den Hauptbörsen mal weggeht. Da gibt es in Hamburg einen sogenannten High-Risk-Market. Da dürfen sich die Kurse jeden Tag nicht mehr als 5% nach oben oder unten bewegen. So per se.
Okay.
Also wenn man da guckt, was da drauf ist, würde man jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass das die Sahnehaube der Börse ist, aber sowas gibt's. Und natürlich kombiniert mit Handelsaussetzungen, ne? Also wenn es dann hoch hergeht, dass man dann einfach sagt, hier so mal Stunde Pause, wobei wir haben wir auch, ja. Wir jetzt vielleicht nicht eine Stunde Pause haben. Ich glaube, wir machen dann immer, also in Xetra machen wir dann immer die Auktion. Dann wird das neu ausgehandelt, so dass sich der Markt beruhigen kann. Ja, in China haben wir das öfter, dass dann einfach mal, oder auch, ich glaube, in Singapur machen die das auch, weil einfach mal so ein, zwei Stunden Handel ausgesetzt wird, dann guckt man mal weiter. Also so Sachen kann man schon machen. Das ist jetzt alles nicht unüblich. Es gibt auch, ich glaube, als in Dubai der Angriff war vom Iran, dann haben die auch die Börse erstmal 2-3 Tagen rausgelassen und gesagt, gucken wir mal, und dann haben sie so wieder aufgemacht. Ja, also das ist ein üblicher Vorgang. Mir ist an der Stelle aber nicht klar gewesen, ob es jetzt wirklich um kurze Aussetzer oder mehrtägige Ruhephasen sich handelt. Das haben sie etwas offen gelassen. Und Wertpapierkredite sollen ja vermehrt möglich werden. Also aktuell kann man wohl 5% seines Kapitals als Wertpapierkredit aufnehmen. Das wollen sie ausweiten auf 7-10%. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also da ist in Deutschland mehr möglich. Da gibt es Leute, die haben auch mal 100% gehabt. Ja. Grüße an Uwe. Ich weiß gar nicht, wenn man es googelt, der Hebelkönig, ob man ihn da findet. Das sind alles so Maßnahmen, aber ich weiß nicht, das sind so kleine Maßnahmen, oder?
Ja.
Also der Aktienmarkt hat irgendwie Gesamtwert von 300 Milliarden, das sollte man vielleicht dazu sagen, also ist jetzt auch nicht das größte Ding. Wie gesagt, viele der Maßnahmen kenne ich entweder aus China oder haben wir selber hier, so Handelsberuhigungsmaßnahmen kann man alles machen. Ein bisschen schräg finde ich, dass sie da einen Fonds auflegen wollen, wo sie dann einfach die Aktien kaufen oder wo sie andere ermächtigen, dann die Aktien zu kaufen. Das geht ja dann immerhin, dass man dann so Anweisungen an die Broker gibt, ja, ihr kauft mal. Da. Ist in China, wird das gemacht, in verschiedensten Varianzen, aber wie gesagt, also ich finde das jetzt alles sehr klein. So, wie erklärt sich dieses Klein? So. Vielleicht noch zur Ergänzung, Shortverbot hat jetzt auf der Liste vielleicht gefehlt. Ich weiß nicht, ob der Jens sich schon gewundert hat, weil Shortverbot ist ja eigentlich der Klassiker des Markteingriffs. Das liegt allerdings daran, dass es in Vietnam ohnehin nicht erlaubt ist, Aktien zu shorten. Das war auf einer Liste, dass man es mal erlauben möchte, bei Reformen, die gerade am Laufen sind. Ich denke mal, das wird man jetzt so ein bisschen rauszögern. Man kann allerdings den Index über die Futures shorten. Also das wäre möglich.
Mhm. Also keine Einzelaktien, sondern
ja, halt den Index. Ne?
Okay, ja.
Und ich verlinke euch mal eine Übersicht von FANEC zu den Kapitalmarktreformen in 2025 in Vietnam, weil Vietnam wird 2026 befördert von Frontier Market auf Secondary Emerging Market und damit steigen sie so in den Bereich von China auf, von der Wertigkeit des Finanzmarktes. Da haben sie sich viel versprochen.
Ja, offensichtlich braucht ja die vietnamesische Wirtschaft auch ein bisschen diversifiziertes Kapital, wenn ich mir diese Vingroup als Nummer 1 Unternehmen da anschaue, ja.
Ja, das ist tatsächlich, also es wird natürlich von externen entschieden, ob man da aufsteigt, das machen die Vietnamesen schon nicht selber. Aber ihnen ist das tatsächlich wichtig. Und der Hintergrund dieses Aufstiegs ist natürlich, dass du den Kapitalmarkt vorher für ausländische Investoren quasi vorbereitet haben musst, damit sie gewisse Eckpunkte erfüllt sehen und erfüllt haben und eine gewisse Marktzugänglichkeit da ist. Ja, also geht es um Rechtssicherheit, da geht es da. Bei Vietnam war ein Riesenthema, dass irgendeine Form von Pre-Funding stattfinden musste, das abgeschafft wird und ähnliches. Also da gibt es immer sehr viele Eigenheiten in so einen Märkten und da versucht man quasi so ein globales Level-Playing-Field aufzubauen. Und Emerging Market ist natürlich nicht das, was zum Beispiel in Deutschland ist. Aber das ist ein wichtiger Schritt, wenn du einen Staat hast, wo du das Ziel hast, dass du innerhalb der Weltwirtschaft aufsteigen möchtest.
Mhm. Ja.
Und das macht dann einige Sachen einfacher, aber du musst natürlich dann trotzdem die Performance bringen. Und da kommt natürlich die aktuelle Lage gerade echt zur Unzeit, weil in dem Moment, wo du den Erfolg hast, für den du dann Jahre gearbeitet hast, kommt da so ein Blödsinn rein. Ja. Deswegen, also da heißt dann auch bei den Analystenstimmen, also naja, das wird jetzt, also die Maßnahme wird jetzt nicht kompensieren, was mit dem Ölpreis da vernichtet wird und mit dem fehlenden Öl. Aber es wird natürlich helfen, das ein bisschen zu kompensieren. Aber ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie schnell das alles endet. Aber der Jens hat natürlich völlig recht, es geht um Diversifizierung bei der ganzen Sache, weil für Vietnam ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, Geld breiter in die Wirtschaft reinzubringen. Und es geht jetzt auch nicht darum, ausländischen Firmen den Markt damit zu ermöglichen, sondern wirklich, dass es vielleicht mit ausländischem Kapital dann, ja, also über die Aktienmärkte, halt für vietnamesische Firmen einfacher wird, an Kapital zu kommen, um Projekte umzusetzen. Also das ist schon der Hintergrund. Soll im Herbst 2026 erfolgen, also ist ja noch ein Krisenweilchen hin. Und dann müssen wir mal sehen, ob da dann das alles stattfindet. Sie haben allerdings gesagt, dass sie die Maßnahmen so gestaltet haben, dass das nicht gefährdet wird. Ja, das ist jetzt auch noch nicht alles hundertprozentig umgesetzt, sondern das sind jetzt die fortgeführten Überlegungen, die höchstwahrscheinlich umgesetzt werden dann demnächst. Da wird man sich da, wenn sie nicht ganz dumm sind, nochmal zurückversichern bei jenen, die dann entscheiden, ob da der Aufstieg dann auch wirklich erfolgt, ob das dann auch in Ordnung ist. Soweit zu Vietnam.
Sehr interessant. Ich muss gestehen, während du diese Ausführungen tätigst über Gebiete der Welt, in denen ich mich nicht so gut auskenne, mache ich ja immer meinen Apple-Karten auf und schaue mir die Regionen an. Und was natürlich bei Vietnam sehr zutage tritt, ist natürlich sowohl die geografische als auch die, wirtschaftspolitische Nähe zu China, ja.
Mhm, naja.
Und wenn ich mir dann diese ganzen Immobilienentwicklungen dort anschaue, könnte ich mir schon vorstellen, dass das für den aufsteigenden chinesischen Sparer und Investor ein interessanter Markt wäre, um sein Geld dorthin zu transferieren.
Ja, so als Option. Zusätzliche Option, um das Geld ein bisschen auch nicht nur in China zu haben, ist das sicherlich nicht ganz unwichtig, ja. Also Vietnam ist ja auch schön, ne? Also gibt ja da auch wirklich sehr schöne Ecken.
Ja.
Geile Natur. Ist halt unglaublich lang, dieses Land. Gibt auch einen Podcast, letzten Podcast drüber gehört, wie die verschiedenen Regionen so unterschiedliche kulturelle Eigenarten auch haben, die man dann wirtschaftlich berücksichtigen muss, wenn man da Business macht. Vor allen Dingen ist es aber so, dass es nicht so einfach ist, dort Business zu machen. Also hier schon im Sinne des, was sie hier versuchen aufzubauen. Also allein die Tatsache, dass du mal locker ein halbes Jahr brauchst, ehe du da mit allem möglichen Kram dann da mal ein Konto aufgemacht hast.
Mhm.
Also ich meine, das kriegst du in Indonesien wesentlich schneller hin. Ja, das muss man sagen. Dann hast du halt so ein sozialistisches Regime, wo du dann auch nicht so richtig weißt. Also Amis mögen die dort gar nicht.
Es ist so, ja, warum
so Sachen ihre. Ja, ja, naja, aber es hat ja Auswirkungen. Ne? Also die auf einer staatlichen Ebene haben sie sich ja den USA durchaus angenähert.
Ja.
Also diese interstaatliche Ebene funktioniert ja mittlerweile. Während halt so, wenn du mit den Leuten sprichst oder da in die Museen gehst, das ist, da ist völlig klar, dass alles, was der Ami macht, ist scheiße.
Ja.
Historisch alles verständlich, ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Und ich fand es auch sehr interessant. Also mich hat das schon so ein bisschen an die DDR erinnert, das Ding. Also da muss ich echt sagen, sehr viele Parallelen entdeckt, die da gewalkt und gewirkt haben. Deswegen finde ich es vielleicht auch so ganz angenehm. Wenn ihr bei auslandsbericht.de mal reinschaut in den Text, da habe ich dann so ein schönes Foto von mir in Vietnam gemacht.
Ah.
Daher kommt das, Jens. Konnte ich mir nicht verkneifen. Es ist, glaube ich, auf so einer Business-Ebene kein Selbstläufer.
Mhm.
Also Adidas ist ja sehr präsent und so weiter. Aber da muss man schon richtig Zeit investieren, wenn man da was machen will. Vor allen Dingen musst du mit diesen ganzen Familienbanden, die da so sind, da entscheidet ja nicht das Individuum wie bei uns, ne? Sondern da entscheidet ja die Familie. Und das ist echt anstrengend.
Also
das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen dort. Deswegen sind die in manchen Sachen auch aus unserer Sicht so volatil. Ja, da steht dann einer und sagt, ja super, machen wir. Oder zumindest denkst du das, dass er das gesagt hat. Und dann hinten dran so, nö, machen wir nicht.
Weil er sozusagen also overruled wurde von der Familie, ja?
Genau, ja, da wurde das diskutiert und dann
genau. Verständlich.
Ja, also das sind so ein paar Sachen, aber ich habe mir gedacht, ich brauche mal ein bisschen Entspannung hier von diesen ganzen harten Themen. Das ist jetzt auch kein leichtes Thema, aber das hat mich ein bisschen entspannt hier. Dann würde ich sagen, Jens, Gesellschaftsteil.
Juhu.
Kommen wir mal da rein. Was hast du denn? Du hast das ja schon hier so angekündigt,
ja, mit der Bank zusammen. Ich habe zwei Picks mitgebracht. Der erste ist auch so eine Räuberpistole. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, nennt sich Ab in den Urlaub, ist ein Podcast vom MDR zum Fall der Firma Unister oder Unister, Leipziger Internet-Startup. Jeder, der irgendwie mal deutsches Fernsehen geschaut hat, kennt diesen Ab-in-den-Urlaub-Jingle, der übrigens gesungen wird von den Höhnern, die Höhner. Also auf jeden Fall, es gibt einen dreiteiligen Podcast zu dem Themenkomplex. Ich finde den super, super gut gemacht, eine sehr sympathische Sprecherin. Ich glaube, in Summe dauert das 2,5 Stunden, kann man schön so nebenher weghören. Ist auch nicht mega kompliziert, aber hat auch alle Zutaten, die wir vorhin schon so ein bisschen besprochen haben, ja, irgendwie eine charismatische Führungsfigur, aufstrebender Gründer, Start-up-Atmosphäre, alles läuft gut, bis es nicht mehr gut läuft, bis die Staatsanwaltschaft einreitet und man merkt, Moment, Teil des Kerngeschäftes war offensichtlich Steuerbetrug im größeren Sinne und sonstige Betrügereien.
Also die Website gibt's noch?
Ab in den Urlaub, ja, genau.
Wird jetzt betrieben von einer Invia Travel Germany GmbH aus Leipzig?
Genau, die Muttergesellschaft ist eine polnische Private Equity Firma, glaube ich. Ursprünglich ist Unister, das wird auch in dem Podcast am Schluss nochmal erzählt, von einem tschechischen Investor aufgekauft worden und mittlerweile unter der Haube oder viele dieser Websites sind unter der Haube von einem polnischen Private Equity Unternehmen mittlerweile. Ab in den Urlaub, Flüge.de, News.de sind so die einschlägigen URLs, die man kennt aus der Zeit. Und dann habe ich noch einen zweiten Pick mitgebracht. Und zwar habe ich natürlich...
Der Jens ist alt. Alt, Jens.
Wieso?
Podcast alt.
Ach so, ja. Ich bin Podcast alt, ja. Tatsächlich. Aber da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ja. Und zwar hat der Easy, der Christian Bettnerek, glaube ich, heißt der, auch ein alter Podcaster aus uralten Zeiten, hat mal eine Podcast-Suchmaschine geschrieben. Die heißt, der Name ist ein bisschen
Fit.
Nee, Feed heißt das meines Erachtens. Ja. FYYD. Also
zwei Ys, das
ja,
wird
ich weiß.
Mehr
also,
wie Ü aus.
Ja, also es gibt eine Podcast-Suchmaschine. Da könnt ihr Myriaden an Podcasts durchsuchen und zwar deren Beschreibungen und teilweise auch Inhalte, weil nämlich der Christian angefangen hat, diese Podcasts zu transkribieren. Nicht alle, aber viele. Das heißt, wenn euch ein Thema interessiert, könnt ihr dort bei feed.de oben in die Suchleiste einfach einen Begriff eingeben und dann schmeißt der euch Podcasts, in denen dieser Begriff vorkam, entweder in Titel, Untertitel, Beschreibung oder tatsächlich manchmal sogar transkribiertem Inhalt.
Oh, uns transkribiert er nicht, die Sau.
Wenn wir uns melden würden, würde er das wahrscheinlich sofort machen. Genau, das noch als Pick für Leute, die mehr Podcasts zu Themen hören wollen.
Unter der Rubrik Geschäftsnachrichten führt er uns. Was soll das denn sein?
Skandal.
Ist das überhaupt ein Wort?
Aber ich will dazu noch.
Jahrhundert?
Man muss aber dazu noch sagen, der Christian. Also der kuratiert ja auch tatsächlich, ja. Also es ist nicht so, dass jeder Podcast bei ihm reinkommt, sondern der geht da mit einem ganz harten Filter durch. Alles, was irgendwie Rechtsgeschwurbel oder irgendwie AI-generierter Quatsch ist, fliegt bei ihm raus.
Sehr gut. Hörerinnen und Hörer der Mikroökonomen kennen dieses Tool, weil der Ulrich das nämlich schon mal vor 8 Jahren mindestens empfohlen hat. Also der Ulrich hat das, glaube ich, früher genutzt. Ich weiß gar nicht, ob er es noch nutzt. Ich verstehe dem Ulrich sein Setup bis heute nicht. Das ist ja auch so eine ganz komische Geschichte da bei ihm. Aber das hatten wir mindestens einmal drin, bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Ah, der verlinkt dann auch irgendwie, wenn wir mal in irgendeinem anderen Podcast aufgetaucht sind, kommt man dann quasi auch damit da.
Genau, also es ist, dazu. Ich finde es tatsächlich weiterhin unglaublich gut, ja. Also wer wirklich irgendwie in Podcasts recherchieren muss und sich in Themen reinhören will, der ist da wahnsinnig gut aufgehoben. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, da ist ja einiges hier. Ja.
Marco, hast du auch
einen interessant. Pick? Interessant. Ja, ich habe auch einen Pick. Ich war jetzt gerade so, interessant. Da findet man ja quasi dann auch die Leute wieder. Das finde ich nicht schlecht. Ja, ich habe einen Pick und zwar, ich weiß gar nicht, ob der, also veraltet ist er jetzt nicht wirklich, aber es hat sich so unglaublich viel mehr getan seitdem in Sachen Ungarn. Und zwar hat The Insider eine Recherche veröffentlicht. Also The Insider ist ein russisches, nicht Propagandaportal, es ist ein russisches, ja, Rechercheportal, ein russisches, das sehr viele Sachen aufgedeckt hat, auch in Sachen Russland. Und die haben hier eine Recherche zu Ungarn, wie der Kreml quasi eine Hotline zum ungarischen Außenminister hat und dann dort bittet, was der ungarische Außenminister in der EU bitte alles durchsetzen solle, für welchen Oligarchen er da eintreten solle oder welche Schwester und so weiter. Und ich fand das sehr interessant zu lesen. Mittlerweile sind noch viel mehr Sachen rausgekommen. Ich habe ja so die Vermutung, dass die ukrainischen Geheimdienste darauf vorbereitet waren, dass Orbán sie angehen möchte und deswegen jetzt vor der Wahl den Ungarn helfen, nochmal ein wenig Wahrheit über ihren Premierminister herauszufinden. Und es alles, was man da liest, deutet im Grunde darauf hin, dass Orbán in der Tasche Putins sitzt und dort stattfindet.
Also bei den letzten Umfragen hat ja die Fidesz-Partei so um die 10% Rückstand, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Ungarn schon so weit im Autoritarismus und in der Gleichschaltung ist, dass auf irgendwelche Zahlen nichts zu setzen ist und diese sogenannten Wahlen, also ich glaube das erst, wenn ich sehe, dass
Ich habe ja eine Regel, Jens. Alles, was an meinem Geburtstag stattfindet, endet gut.
Oh.
Und die Wahl findet genau an meinem Geburtstag statt. Deswegen, also Juri Gagarin, ne, 12. April, nach oben. Euro Disney hat auch am 12. April eröffnet. So, und jetzt ist Orbán dran. Also.
Juri Gagarin, Orbán.
Ja.
Ja. Und Euro-Disney, ja, sehr gut.
Das ist schon eine Linie. Ja,
die heilige Dreifaltigkeit der guten Dinge dieser Welt. Euro-Disney, Juri Gagarin.
Ich habe noch ein paar Sachen weggelassen, bestimmt.
Alles klar. Wir finden schon noch gute Sachen, die am 12. April stattgefunden haben.
Abseits meiner Geburt. Also alles, was wir hier in diesem Komplex sehen, ist wirklich faszinierend. Vor allen Dingen auch, um es mal etwas ernsthafter wieder zu machen, also dass der russische Außenminister dort anruft und sagt, du, das und das hätten wir gerne. Und die Ungarn das dann einfach da so reinsetzen in die EU und ihm dann Bericht erstatten. Also das ist sicherlich nicht das, was man in der EU haben sollte. Also da müssen wir, wenn Orbán bleibt, aus welchem Grund auch immer, ja, also dann haben wir einen First in der EU. Weil wie geht man damit um? Ne? Also deswegen lest das mal, damit ihr schon mal einen Eindruck habt, worum es geht. Es gibt noch mehr Infos. Es gab ja auch jetzt False Flag, wo sie behaupten, eine Pipeline, die in Serbien steht und dann irgendwie russisches Zeugs nach Ungarn transportiert, wäre versucht worden zu sprengen. Das hat dann der Putin-Freund Vucic rausgefunden. Eine Woche vor der Wahl. Also man kann sich ja alles nicht ausdenken, wie platt das ist, ne?
Mhm. Nee, ich habe kein Bier, ich habe aber natürlich einen Wein. Ich habe einen Wein mitgebracht. Ja, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so der Biertrinker, sondern mehr zum Weintrinker geworden. Und ich habe einen Kollegen, der ein massiver Wein-Nerd ist. Und der hat mir letztens einen Wein
verkauft. Massiver Weintrinker, habe ich jetzt gedacht.
Ja, weiß ich nicht. Das mag ich jetzt
so nicht. Der hat dir was mitgebracht.
Ja, hat mir was mitgebracht. Und zwar einen einen Wein aus dem Jahre 2003, weil ich ihm nämlich gegenüber erwähnt hatte, dass ich ja grundsätzlich auch süßem Wein gar nicht abgeneigt bin und finde, dass der ganz zu Unrecht immer so links liegen gelassen wird. Man sagt ja, du, pass auf, ich war früher auch der totale Spätlese- und Auslese-Fanatiker. Mittlerweile schmeckt es mir aber nicht mehr. Ich bring dir mal eine Flasche mit. Und dann hat er mir aus dem Jahre 2003 eine Riesling-Spätlese des Weingutes Schloss Lieser mitgebracht. Der Winzer ist relativ bekannt, ist der Thomas Haag. Der war auch, glaube ich, schon mehrfach irgendwie Winzer des Jahres vom VDP gekürt.
VDP?
Das ist der Verband der Prädikatsweingüter in Deutschland. Also die Weingüter, die was auf sich halten. Was ich eigentlich sagen will, ist, probiert mal süße Weine wieder, also klassische Spätlese- oder Ausleseweine. Die sind meines Erachtens nicht dazu geeignet, um sich zu betrinken, aber um so nebenher ein Glas Wein zu trinken. Eins ist wirklich, wirklich eine Erfahrung, die ich über Jahre nicht gemacht habe und die ich wirklich gut fand. Und diesen Wein kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, der war aus dem Jahre 2003, den wird man nicht mehr finden. Aber auch die aktuellen Abfüllungen sind wahrscheinlich hervorragend. Nicht ganz günstig, also so eine Flasche kostet schon über die 20 Euro. Aber es ist, wie gesagt, einfach mal ein Testwert. Ich möchte dazu aufrufen, mal so ein paar Spätlesen oder Auslesen zu probieren.
Es kommt der Per Steinbrück hier schon in unserem Podcast raus.
Was?
Doch mal den Spruch rausgehauen. Kein Wein unter 8 Euro, oder wie war das?
Ach so. Ja, also die Inflation auf dem Weinmarkt ist höher gewesen als überall anders, ja. Also Wein ist richtig teuer geworden, das stimmt schon, ja.
Also für die offenen Geister unter uns diesmal ein Wein. Die anderen müssen beim Bier bleiben, der vorherigen Folgen. In dem Sinne, www.mikroökonom.de, das ist unsere Internetseite, dort alles Weitere. Wir danken fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.